Mittelpunkt. Präsentiert vom Teppichdoktor. Verkauf, Reinigung und Restaurierung von Orientteppich. Teppichdoktor.ch.
Das ist der Doppelpunkt, das Gespräch mit Jean-Martin Büttner, der letzte Woche einen aufsehenerregenden Bericht im Magazin über den Verlust der Finger an seiner linken Hand geschrieben hat. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Jean-Martin Büttner, einer der bekanntesten Schweizer Journalisten, 66-jährig, hat Finger an seiner linken Hand nicht, hat das ausführlich beschrieben im Magazin vom Tagesanzeiger letzte Woche, grosse Reaktionen ausgelöst. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Über das müssen wir natürlich weitgehend und detailliert reden, Jean-Martin. Aber zuerst natürlich geht es zu dir als Person. Wer bist du?
Ich bin ein beschädigter Mensch, Roger.
Ein was?
Ein beschädigter Mensch.
Ein beschädigter Mensch, okay, okay. Gibt es noch weitere Adjektive? Du stehst ja nicht so von Adjektiv.
Richtig. ich kann sagen, ich bin ein leidenschaftlicher Journalist, wie du. Und okay. Ich bin leidenschaftlicher Schreiber, wo immer wieder scheitert, aber das gehört, glaube ich, zum Beitrittspreis.
Na gut, also eben, du hast dich natürlich vor allem als Musik- und Kulturjournalist hast dich profiliert, aber bist in anderen Bereichen tätig, im politischen Bereich. Erzähl mal, wo du herkommst, familiär, das Umfeld.
Ich bin in Bern geboren, in Basel aufgewachsen. Meine Mutter war eine fröhliche Welsche, mein Vater ein gebildeter Protestant. Und wir haben auch Französisch geredet. Ich habe Deutsch in der Schule gelernt, bin in Basel aufgewachsen, wo ich sehr prägt hat. Und trotzdem bin ich extrem froh gewesen, dass ich 1979 nach Zürich gekommen bin, zum Studieren. Und ich bin sozusagen direkt ins Bob Marley Konzert und in Opus Kali gelaufen. Ich denke, das ist ein guter Start in dieser Stadt.
Aber ist von Anfang an Journalist dein Traumberuf?
Nein, es ist Zufall gewesen. Ich habe Psychologie studiert, bin ich dann unglücklich gewesen, aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich zufälligerweise über einen Leserbrief an eine Musikzeitschrift reingekommen zu schreiben. Und dann habe ich vom ersten Artikel gewusst.
Du hast dann eine Diss geschrieben, Psychoanalyse der populären Musikkultur, knapp bis 700 Seiten. Masslos von Anfang an.
Wie immer bei mir, ja.
Oder?
Ja.
Und dort hat es dann die Darstellung von der Rockmusik, hast du ein paar Jahre später dann gesagt, ich habe ein Buch über eine untergehende Gattung geschrieben. 1997 hast du das gesagt, 30 Jahre später ist die Gattung überhaupt nicht untergegangen. Hast du dich total geirrt?
Das ist nicht das einzige Mal, wo ich mich geirrt habe in meinem langen Berufsleben. Das stimmt. Es ist insofern untergegangen, weil sie nie mehr die Definitionsmacht hatte, die sie in den 60er Jahren hatte, wo sie wirklich gesellschaftliche Veränderungen vertont hat. Jetzt ist es eigentlich eine Unterhaltungsbranche gefunden, das ist auch etwas, was man kann toll finden kann. Aber es hat nie mehr die politische Kraft, die es in den 60er
Jahren aber dass es jetzt noch da ist, dass man Mick Jagger auf der Bühne sieht, 30 Jahre später, das ist etwas, was man sich da zwar nicht vorstellen konnte.
Ja, nicht nur das. Ich habe vor 3 Jahren im San Siro gesehen, und es war grossartig gesehen, Roger. Eines der besten Sons-Konzerte. Ich habe die oft gesehen. Brillant.
Also, reden wir doch noch über deinen Werdegang. Klinische Psychologie hast du wollen studieren und hast in 3 psychiatrischen Kliniken gearbeitet. Man sagt sehr oft, die Leute, die selber bei sich psychische Probleme sehen, gehen das studieren, um mehr über sich selber zu erfahren. Ist das bei dir auch so gewesen?
Selbstverständlich. Mein Vater war Psychiater und das hat mich fasziniert. Und was ich aber muss sagen, andererseits, der C.G. Jung hat einmal etwas Gutes gesagt, der Schweizer Psychiater, hat gesagt, ein guter Therapeut ist so gesund wie nötig und so krank wie möglich. Mhm. Weil tatsächlich, wenn du kein gesund bist, bist du wahrscheinlich relativ langweilig und dann interessierst du dich gar nicht für die Nöte von anderen Menschen. Aber ich habe gemerkt, Psychologie ist ein tolles, also Psychoanalyse ist ein tolles Gebiet gewesen, zum als Journalist zu arbeiten, also ich habe dann auch abgeschlossen, aber es ist nicht kein Beruf für mich. Ich bin einfach zu wenig geduldig, ich bin zu wenig still vom Psychologen und es ist nicht für mich.
Du hast dann angefangen beim Tagesanzeiger als Volontär, hast dich aufgeschafft, hast dann viele Jahre geholt als die Edelfeder oder eine von den wenigen Edelfedern, die es dir gibt, die eben gut schreiben können und nicht nur einfach können irgendwie einen Text abladen, wo die Inhalte richtig drin sind. Hast du mal gesagt, ich habe den besten Job der Welt. Und dann hast du ihn nicht mehr gehabt, dann hat man die entlassen.
Ja.
Mhm. Was ist passiert? Weil es ist dort keine Begründung gekommen, es hat keine persönliche Gründe.
Ja, ich hatte ein Alkoholproblem damals. Und dann hat man mir zeitlang wieder eine Chance gegeben und ich habe die Chance verspielt. Das ist allerdings schon sehr lange her. Ich muss allerdings rückblickend sagen, und ich sage das nicht beschönigend, das ist auf eine Art das Beste, was mir passiert ist. Weil die Zeitung, für die ich über 40 Jahre lang geschrieben habe, ist in einem permanenten medialen Niedergang, der ja offensichtlich ist, verharrt und es hat mich unglaublich deprimiert.
Aber
mich
du schreibst immer noch dort, du hast ja eigentlich geschrieben über den Helikopterjournalismus. Was ist das?
Helikopterjournalismus sind Leute, die einfliegen, schnell schauen, schnell schreiben und jetzt zurückfliegen.
Und früher war das anders gewesen. Man war vor Ort gewesen und hat das von Ort können aus betrachten.
Man hat, weißt, mit länger Zeit gehabt, weil der News Cycle, wie man auf Amerikanisch sagt, ist nicht einfach 24 Stunden gewesen, ist 24 Stunden gewesen und nicht 24 Minuten. Heute ist es so, wenn jemand stirbt, ich muss noch aufschreiben, wenn es dann 2 Stunden später online stellen, das weißt du ganz genau. Und, aber ich würde wirklich auch warnen von Verklärung, Roger, und das kannst du dir genau erinnern. Früher war es so gewesen, dass man 14'000 Zeichen gehabt hat, Minderheitsantrag von der Nationalrätlichen Gesundheitskommission zur 3. AV-Revision und dann ein Bild von 2 Quadratmillimetern und ein Lied von 60 Zielen und man hat kein Wort verstanden. Also die Clickbaits, die man heute so verurteilen, verflucht, die haben noch ihre Gutes. Früher haben wir einfach geschrieben, was wir wollen. Niemand hat es kontrolliert, niemand hat geschaut, was es ankommt. Und heute sind die Leute viel, viel professioneller und das finde ich auch etwas Gutes.
Aber das, du sagst ja, wie das Zitat von dir, wenn die großen Zeitungen keine Korrespondenten mehr beschäftigen, nehmen sie den lokalen Alltag nicht mehr wahr, die kulturellen Differenzen, stattdessen werden die Skandale gefeiert.
Ja.
Oder?
Es ist so.
Okay, und das findest du gut oder schlecht? Hast du jetzt fast ein bisschen gut
gesprochen? Nein, ich habe nur gesagt, was das Gute daran ist, ist, dass man heute mehr bewusst ist, wie man nachkommt. Aber was ich natürlich furchtbar finde, ist die eigentlich Ereignisberichterstattung, die immer mehr eigentlich zur Entpolitisierung von der Gesellschaft führt. Man schreibt ja heute eigentlich eben nicht mehr irgendwelche komplexe Prozesse, man schreibt über irgendwie, was der Trump jetzt wieder gesagt hat von Schwachsinn. Und insofern ist der amerikanische Präsident ein sehr gutes Abbild vom modernen Journalismus. Es ist reine Aufregungsberichterstattung.
Also du bist ja dann auch im Bundeshaus gewesen, hast über Politiker geschrieben und hast gesagt, Politiker lügen, das gehört dazu. Wenn man nämlich nicht lügt, dann ist das wie ein Fußball, der kein Goal schiesst. Er kann dann nicht mitspielen. Ist das aber doch ein bisschen zynisch gemeint gewesen?
Bis zu einem gewissen Grad schon, aber andererseits ist Politik ist ein Handwerk. Der Peter Bodemann hat mal gesagt, das Problem von der Linke ist, dass sie das Handwerk nicht gern hat. Und zum Handwerk von der Politik gehört das Tischen und Banden spielen. Es gehört... Ich finde, ein guter Politiker weiß, dass er eben auch nicht immer die Worte hat. Er weiß, dass er ein Gambler ist. Er weiß, dass er einen Schatten auf der Seele hat. Die wirklich guten Politiker sind Gambler. Im Guten wie im Schlechten Sinn. Aber die Gescheiten wissen das auch.
Also, du hast in allen Bereichen gespielt. Unter anderem sogar bist du mal glaube ich, in Konflikt gekommen mit Hooligans vom FC Zürich, die dich zusammengeschlagen haben.
Sie haben mich nicht zusammengeschlagen, weil ich bin mit meinem Gotti-Kind unterwegs war und sie haben mich verschont, aber sie haben mich zum Zug rausgejagt.
Ja, du bist dann aufs Perron gestossen worden. Ja. Und so. Das ist aber nur in einer belgischen Zeitung gekommen, nicht in einer schweizerischen.
Im Tag habe ich es geschrieben.
Du hast es geschrieben. Ja. Also der Sport ist nicht unbedingt der Bereich, wo du dich am wohlsten gefühlt hast.
Ich fühle mich wohl als FCB-Fan, aber im Moment fühle ich mich nicht wohl als FCB-Fan, weil der FCB so scheiße spielt.
Also, wichtiger als Sport und auch Politik ist bei dir natürlich eben Musik. Und das auch in dem Zusammenhang jetzt bei dieser Sendung, wenn man am Anfang Bob Dylan gehört, ist er für dich der allergrößte?
Nein, ich kann nicht ganz superlativ.
Ich weiss, aber trotzdem, wenn man sollte,
nein,
doch.
Nein, ich finde, er ist wichtig, aber er ist auch in den letzten 30 Jahren, finde ich, auf der Bühne grauenhaft. Ich
also wie viel hast du gesehen, wie viele Konzerte?
Ich habe ungefähr 30 Mal gesehen.
Und wie viel mal schlecht?
Also die letzten 10 Konzerte waren erbärmlich gewesen.
Also gut. Ja. Und du bist trotzdem immer wieder gegangen. Ist ja, das eine Sucht, auch eine weitere Sucht
ja,
von dir?
Es ist so ein Masochismus. Ich kann mir es auch nicht erklären. Weil es ist eigentlich, also man sagt ja, oder Robin Williams hat gesagt, Wahnsinn ist, wenn du immer die gleiche Handlung wiederholst, in Hoffnung, dass es etwas ändert. Insofern, ja. Wenn ich an andere Bands denke, eben gerade der Mick Jagger, der sich jeden Abend warm singt, und so viele andere Bands, die ich sehe, die sich Mühe geben, auch im Alter. Und der Dylan singt einfach gerade das, was ihm in die Birne kommt. Und was? Das schießt mich an.
Nächster Titel, Johnny Cash. «The Beast in Me», warum?
Ja, das ist, glaube einfach ein Erkenntnis, ein Stück von Nick Lowe, wo er einfach sagt, hinter all diesen Krawatten und der Zivilisation und all diesem Anstand und dem, wo man versucht, die Fassung zu wahren, ist sie mir halt, wie der Sigmund Freud sagt, ein Tier.
Okay. Und Johnny Cash ist auch einer von deinen Lieblingen?
Ich habe erst Sport entdeckt, weil ich so blöd war, wie ich zum Country-Musik lange nicht gut finde, aber ich habe die American Recordings haben mich überwältigt von ihm.
The beast in me is caged by frail and fragile bars, restless by day and by night, rants and rages at the stars. God help the beast in me. The beast in me has had to learn to live with pain and how to shelter from the rain. And in the twinkling of an eye, might have to be restrained. God help the beast in me.
Bei mir ist Jean-Martin Büttner, der vor 2 Jahren die Finger von seiner linken Hand verloren hat und darüber geschrieben hat. Und wir werden darüber ausführlich reden. Aber zuerst noch über seine Karriere. Du bist ja Musikkritiker geworden. Eigentlich der wichtigste Musikkritiker in Zürich. Du bist in ein Konzert gegangen und hast den Leuten gesagt, das, was ihr jetzt gesehen und gehört habt, ist gut oder schlecht.
Ja. Was ist deine Frage?
Die Frage ist eben, ob du das, du hast selber mal beschrieben in deinem Buch, dass du Musik ein bisschen anschaust aus einer elitären Position raus.
Das ist der Preis, den man zahlt als Kritiker. Weißt du, Oje, es ist so, du musst ein System haben, nachdem du etwas gut oder schlecht findest. Das ist dein Job. Und im Hallenstadion finden alle alles gut. Das würde ja heissen, dass das Konzert in der Rotfabrik 300'000 Mal schlechter ist, weil nur 100 Leute gehen. Das ist ja absurd. Das Einzige, was ich finde, was ein Kritiker machen muss, du musst jede Band an dem messen, was sie will. Kraftwerk kannst du nicht so beurteilen wie Metallica. Das ist ja klar. Aber wenn du dich aufs Publikum ausrichtest und das schreibst, was wir hören, dann machst du deinen Job nicht richtig.
Aber hier und da hat man das Gefühl gehabt, ihr vom Tag eben sind ein bisschen elitär, sie haben ein bisschen gegen das Publikum geschrieben. Sie haben gesagt, merken die nicht, was das für ein Schrott ist.
Also, ich muss Folgendes sagen, wir haben übrigens schon mal gestritten mit das, auch im Radio, bei dir, ja, genau über das. Aber das Problem ist eben das. Ich finde, du musst eine eigene Meinung haben, aber du darfst das Publikum nicht beschimpfen. Das ist schon mal etwas, was ich
mache. Aber das hast du jeden Tag gemacht?
Ja, das ist ein Fehler. Das ist total unfair. Mhm. Das macht man nicht. Das habe ich jetzt gelernt. Ich meine, man lernt, oder?
Ja, aber dazumal hat man sich einfach besser gefühlt, als die, eben für die man geschrieben hat. Das ist weite Distanz geschüttet im Zeitalter, wo alles auch noch Shitstorm auslösen kann, ist das ein bisschen anders.
Aber das ist Arroganz aus Ignoranz.
Was dort passiert. Also gut, du machst das ja weiterhin. Wer ist jetzt eigentlich, eben doch, wir wollen noch ein bisschen über Musiker reden, welche sind für dich die wichtigsten, die dich am meisten beeinflusst haben?
Also sicher, der Dylan hat mich beeinflusst. Die Beatles haben mich beeinflusst. Ich bin von dem her sozialisiert worden in den 60er Jahren als Kind. Beatles sind ganz wichtig gewesen, aber auch ein Miles Davis ist unglaublich wichtig gewesen. Und ich meine, ich weiss nicht, ich habe 30'000 Stück auf meinem iPhone. Ich weiss nicht.
Was los ist denn du für Musik heute? Mehr Taylor Swift oder mehr Bruce Springsteen?
Weder noch. Also Springsteen, finde ich, macht die gleiche Platte seit 30 Jahren. Und Taylor Swift, ich sehe ihr Talent, ich höre Talent, aber sie lässt mich kalt.
Mhm.
Sie ergreift mich nicht.
Aber welches ist jetzt eigentlich die Musik, die heute noch grossen Eindruck hat? Eben der Springsteen ist wieder sehr politisch geworden. Wir haben das erlebt. Mhm. Ende der 60er Jahre mit dem Protestsong, dort vor allem gegen den Vietnamkrieg. Findest du das gut?
Ich finde es gut, allerdings das Problem von dem letzten Song von Springsteen, es ist ein guter Text, aber ein schlechter Song. Und das Problem, ich habe Bruce vor zwei Jahren im letzten Grund gesehen und ich habe ihn sicher 10 Mal gesehen und toll gefunden, aber das ist richtig enttäuschend gewesen. Es ist 3 Stunden lang wild gewesen. Er hat sich zwar Mühe gegeben, er strengt sich an, aber es ist einfach nicht übergekommen.
Mhm.
Und ich wünsche mir manchmal, dass er nur halb so lange Konzerte gibt, aber doppelt so gut.
Aber wer sind denn für die jüngere Generation, die du das Gefühl hast, das sind die prägenden Figuren, die werden wir in 30 Jahren noch mal hören?
Siehst, das ist einer der grossen Vorteile von einem sehr alten Mann, ist, dass ich irgendwie, jetzt will ich nur noch Nachruf schreiben über die alten, über die neue Pink Floyd, Best of, was ich was, und dass ich die jungen Sachen nicht mehr so verfolge. Ich gebe es zu.
Aber gibt es denn nicht? Oder hast du das Gefühl, Musik heutzutage, eben vielleicht aus deiner Sicht, ist viel weniger innovativ, als sie früher
war? Also, harmonisch und melodisch ist sicher viel weniger innovativ. Das ist keine Frage. Wenn du schaust, wie komplex die Akkorde sind von den Kings, von den Beatles, ist es kein Vergleich. Aber es ist genauso innovativ. Ich meine, Techno ist ein gutes Beispiel. Das ist so eine Kultur.
Hat dich das angesprochen?
Nein.
Electronic Dance Music.
Nein, es ist nicht mein Ding.
Mhm.
Ich habe es monoton gefunden. Es ist eigentlich auch Gebrauchsmusik. Aber ich bin doch nicht so blöd, zu sagen, mir anzumassen, dass das keine Musik ist. Ich meine, das ist eine Musik, die sich verästelt hat in hunderte von Subgenres, die total interessant sind. Der Dietrich Dietrichsen, das ist ein deutscher Kulturtheoretiker, der hat mal total etwas Schönes gesagt. Er hat gesagt, du weißt, dass ein neuer Stil da ist, wenn alle Alten sagen, es tun alles gleich.
Mhm. Also, du hast aber noch eine Faszination nicht nur für Musik, sondern für amerikanische Serien, verbindet uns auch zum Teil. Vor allem eine Serie, West Wing, über einen amerikanischen Präsidenten und seine Leute, die zwischen 1999 und 2006 gelaufen ist, 7 Jahre lang Martin Sheen als Präsident Bartlett. Und dort hat es eine Figur gegeben, der Bradley Whitford hat den Josh gespielt, stellvertretender Stabschef und später der Kampagnenmanager. In diese Figur bist du hineingeschlüpft.
Ich gebe zu, dass seine manische Art hat mich angesprochen. Ich habe mich erkannt in ihm. Und andererseits, weißt, es ist so, letztendlich, was mich an The West Wing so fasziniert, ist Aaron Sorkin, der Drehbuchautor, ist ein Meister von der Spruch. Und in The West Wing und in allen Filmen von Aaron Sorkin spielt Spruch die Hauptrolle. Und dort finde ich mich natürlich daheim.
Das Aber das ist ja weitergegangen. Du hast dich wirklich als Josh gefühlt. Du hast mir am Mails morgen um 2 geschrieben, mit J, oder? Dann, wenn ich nachgefragt habe, dann heisst es Josh. Du hast das Gefühl, du sagst den Josh.
Nein, ich bin nicht psychotisch. Also erstmal, das ist ein einziges Mail gesehen.
Nein, es sind mehrere.
Ja, 2 von mir aus. Aber es ist ein Witz gewesen. Das war ironisch gemeint. Nein, ich habe mich nicht so identifiziert, dass ich denke, ich bin jetzt da. Ich habe nur gedacht, das ist ein cooler Guy, der nämlich mit dem Spruch das anstellt, was ich gerne würde. Mehr ist es nicht. Und ich habe noch 100 andere Serien
toll. Aber gleich, dass du da nach Mitternacht wirre Mails an verschiedenste Leute geschickt hast. Wie stark ist dort der Alkohol oder andere Drogen sind da im Spiel gewesen?
Ja, ich glaube, das ist sehr oft so, wenn Leute sehr spät in der Nacht Mails verschicken, spielen irgendwelche Substanzen eine Rolle.
Ja. Und was war bei dir? Ist es nur Alkohol gewesen oder auch noch andere Drogen?
Alkohol ist das Schwerste, das Schlimmste gewesen und das Schlechteste für mich.
Kannst du etwas darüber erzählen, über da dein Alkoholproblem?
Ich sage dir, ich habe eins gehabt und alle meine
Wie
Freunde
haben das geäussert?
Ja, ich habe zu viel getrunken.
Ja, aber wie weit? Oder wie, in welcher Form? Eben, immer am Abend ist dann einfach losgegangen und hast nicht mehr stoppen können.
Schau, Roger, ich mag da nicht in Details gehen. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ich habe ein Problem gehabt. Ich glaube, ich habe es so weit überwunden. Vor allem, das ist mir noch wichtig, Du hast es gewusst, ich habe es dir ja gesagt. Alle meine Freunde haben es gewusst, alle meine Kollegen haben es gewusst, meine ehemaligen Kollegen haben es gewusst, alle meine Chefs haben es gewusst. Ich habe es nie verheimlicht.
Gleich, aber hast du auch keinen Weg gefunden, um rauszukommen?
Ja, doch.
Aber erst viel später.
Ja, das ist halt so.
Das ist halt so. Also, ich habe gemerkt, die einen Menschen sind Suchtmenschen und die anderen sind weniger Suchtmenschen. Ich bin es nicht.
Ja, ich weiss.
Aber du schon.
Ja, du bist, nein, ich bin sucht nach allem. Ich kann nicht eine Folge von einer Serie schauen, ich schaue vier. Ich kann nicht eins Tote Bänli essen. Ich muss eine ganze Schachtel Tote Bänli essen. Ich kann nicht eine Kugel Glasse essen. Ich kann nicht irgendwie, weißt du, etwas schauen, ein Konzert. Ich muss nicht einen Artikel schreiben, ich muss 6000 Artikel schreiben. Ich bin einfach so.
Also gut, und also, wenn man jetzt darum auch ein bisschen thematisieren will, dass möglicherweise auch über die Ereignisse in dieser ganz speziellen Nacht gespielt hat. machen wir zwischen deinen Musik, was ist der erste Titel?
«I Can't Explain» von The Who, das ist deshalb für mich ein wichtiger Titel, nicht nur, weil ich den Pete Townsend, den Gitarrist von The Who, ganz toll finde und damals getroffen habe, sondern das ist, wo ich im Spital gelegen bin, ist, wo ich das Stück gesehen habe, auf meinem Laptop, ist die ganze Trauer über diesen Unfall mir zum ersten Mal richtig bewusst gewesen. Darum ist der Song so wichtig.
Jean-Martin Büttner muss vielleicht offenlegen, wir haben ein sehr komplexes Verhältnis in den letzten Jahrzehnten. On and off, dann haben wir uns wieder getroffen, dann haben wir uns wieder verkracht und so. Und wir sind letztes Mal zu Mittag gegessen und das war sehr angenehm gewesen. Und dann habe ich erzählt, ich habe da ein neues Buch. Und ich habe gesagt, oh, da muss ich sofort etwas schreiben, ein Porträt. Hast du dann in der NZZ am Sonntag eine ganze Seite geschrieben, eigentlich positiv über das Buch, aber hast gesagt, also geschrieben ist dann gar nicht besonders gut. Und hast mir unter anderem gesagt, ich hätte also viele Pleonasmen hätte ich verwendet. Pleonasmen, das hat mich schockiert. Das ist also nicht etwas, was man machen sollte. Der weiße Schimmel, Zukunftsprognose und so weiter. Und da habe ich dir dann gesagt, tu mir doch bitte sagen, wo sind die Pleonasmen? Und dann ist nichts gekommen. Oder dann hast du einfach irgendwie Beiträge oder Textbausteine gebracht, wo es irgendwelche Adjektive drin hat. Und da habe ich dich dann gefragt, also ein Adjektiv ist doch kein Pleonasmus.
Ja,
und dann hast du dann wieder verwiesen auf deinen absoluten Hero, den Hemingway.
Was ist deine Frage?
Deine Frage ist eben, warum hast du das falsch geschrieben? Du hast mir nicht können anweisen, dass ich Pleonasmen verwende, dann, um mir irgendwie dann zu unterstellen,
nein,
dass ich einfach nicht so gut schreiben kann.
Gut,
das ist, weil Meinungen über ein Buch sind ja frei, aber Fakten sind es Pleonasmen drin oder hat es keine? Das ist nicht frei.
Roger, ich habe gewusst, dass das kommt von dir. Schau, es ist so, ich habe eine andere Definition. Pleonasmen sind für mich alle Wörter, die zu viel sind und unnötig. Und können eben Adjektiv meistens sind pleonastisch, weil sie einfach noch einen draufgeben, was nicht nötig ist. Und ich finde, du hast ein Adjektivproblem. Also du brauchst einfach zu viel. Ich brauche sie auch.
Aber das sind keine Pleonasmen, wo ich dich dann darauf aufmerksam gemacht habe, dass in deinem Text auch viele Adjektive sind. Weißt du, was du dann geschrieben hast?
Stimmt.
Du hast mich überführt.
Ja, eben. So bin ich dann wieder.
Ja, aber es ist einfach unfair. Also, du hast einfach viele sagen, du kannst besser schreiben als ich, was ich also würde auch noch bestätigen, weil deine Schreibung ist außerordentlich. Also,
Lukas, das ist jetzt sehr verkürzt, aber ich habe damals, ich habe mehrere Texte über dich geschrieben und das habe ich ja immer wieder thematisiert, dass ich gefunden habe, du gehst einen Zacken zu viel drauf in deinem Spruch und mehr Zurückhaltung würde dich gut tun. Wobei ironischerweise Zurückhaltung ist das Letzte, was mir eine Stärke ist.
Das sagt dir Freude, dass man als eigenen Fehler erkennt, das wirft man den anderen vor.
Darum finde ich das aber, Freude recht.
Aber faktenfrei darf es nicht sein.
Nein, das finde ich auch.
Okay, also, und das hat mich ein bisschen getroffen und dann hast du gesagt, aber das meiste ist doch positiv
gewesen. Ja, das stimmt aber.
Ja, aber trotzdem hat es mich dann gestört, dass mir etwas vorgeworfen hat, das gar nicht stattgefunden hat. Und das zeigt irgendwie, dass mir uns irgendwie so ein bisschen in einem Infight seit etwa 30 Jahren befindet und jetzt 40 Jahre und jetzt machen wir die Sendung, aber wir sind eigentlich ganz gut miteinander jetzt unterwegs. Also der Text ist rausgekommen unter dem Titel «Der einarmige Bandit», was ich völlig falsch finde, weil das ist ein völlig falsches Bild. Ein einarmiger Bandit, das ist etwas so eine Slotmaschine in einem Casino und du bist sicher nicht eine Slotmaschine in einem Casino, wo die Leute ausnehmen wollen. Also hat mich schon mal am Anfang ein bisschen irritiert.
Schau, ich wollte mit diesem Titel zeigen, dass es nicht ein humorfreier Text ist und dass es der Text auch etwas enthält, was mir tatsächlich wichtig ist, nämlich wie sich mein Verständnis vom Journalismus durch diesen Schock geändert hat. Und wie ich einfach gemerkt habe, dass ich in all diesen Jahren auch zu einem gewissen Automatismus gehe und dass der Schock von dieser Unterbrechung durch die Amputation ist gut gewesen für mich.
Aber, einer bist du ein Bandit?
Nein, ich sage, es ist auch ironisch gewesen. Ich habe einen Titel gehabt, der nicht wahnsinnig pathetisch oder humorlos wirkt. Und ein bisschen die Leute sagen, ah, okay, es ist nicht nur, der nimmt sich jetzt nicht wahnsinnig ernst. Das ist
mein Ziel. Das weiss ich nicht, ob das so ankommt bei mir oder nicht. Also gut, ein ganz langer Artikel, wie viele Zeilen?
24'000.
24'000 Zeichen und ganz eine kurze Beschreibung über das, was sich in dieser Nacht abgespielt hat. Willst du es gerade vorlesen?
Ja. Es passierte nachts um zwei nicht meine beste Zeit und nüchtern war ich auch nicht. Ich glaube mich zu erinnern, dass mir beim Kochen ein Topf mit brühendem Wasser aus der rechten Hand glitt und sich das Wasser auf die linke ergoss. Dann muss ich das Bewusstsein verloren haben. Am anderen Morgen war die Hand rot angelaufen und brannte wie in Flammen. Meine Nachbarin hörte mich schreien, kam herunter und rief das Taxi zum Notfall. Im Universitätsspital sagte mir ein Chirurg im netten Ton, das sei nicht mehr viel zu machen.
Also, und der ganze restliche Teil von diesen 24'000 Zeichen ist, was nachher gekommen ist. Wir müssen dann auf das nochmal eingehen, wie du das beschrieben hast. Also, was ist denn passiert im Spital?
Ja, im Spital haben sie mir einfach gesagt, ja, wir operieren, Narkose. Zwei Tage später. Und ich habe eigentlich nicht realisiert, was da passiert. Ich meine, meine Hand war verbunden, es hat ausgegeben eine Fust. Und der schon aus der Narkose verwacht bin und einfach gesehen habe, die Hand hat ausgesehen wie ein roter Stummel, wie ein roter Fenchel mit abgeschnittenen Dingen. Mein Tumor war abgeschnitten.
Was hast du abgeschnitten?
Wie kann man so Daumen abschneiden, falsch verstehen?
Nein, aber ich meine, ist nur der Daumen abgeschnitten?
Nein, alle Finger, die Finger sind alle nur noch Stummel gewesen, weißt du? Ja. Nur wie ein Fenchel jetzt ausgesehen.
Abgeschnitten? Ist es dann geschnitten worden?
Es ist amputiert worden.
Ja, aber wo du ins Spital gekommen bist,
ist alles noch dran gewesen. Ich bin einfach rot angelaufen. Ich habe nicht realisiert, dass sie mit Hand amputieren werden. Das habe ich nicht realisiert.
Mhm. Okay, und dann?
Und dann bin ich verwacht und habe den Stumpf gesehen und bin einfach total geschockt gewesen. Aber ich bin dermaßen zu gewesen von den Opiaten, dass ich gar nicht, weißt du, ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht gefühlt.
Eben, Opiate spielen offenbar eine wichtige Rolle. Man hätte dich ruhig stellen, um den Schmerz irgendwie...
Nein, ich nicht so ruhig stellen. Ich war praktisch im Koma. Nein, ich musste ein Schmerzmittel. Weißt, Brandwunden sind besonders schmerzhaft.
Du schreibst aber Phantomschmerzen.
Ja, das ist ja ein komisches Wort. Phantomschmerz impliziert ja, dass man falsche Schmerzen hat. Aber es ist nicht so, mit echten Schmerzen zu einem Glied, das nicht mehr existiert. Mein Hirn hat noch nicht realisiert, dass meine Hand nicht mehr da ist.
Eben, das ist das Phantom.
Richtig, ja.
Oder? Und du hast, eben, man weiss nicht, was fehlt und hat das Gefühl, es tut dort weh, an einem Ort, wo man es gar nicht hat.
Genau.
Und das hast du dort erlebt gehabt.
Ja, und das mir hat der Arzt gesagt, wenn man das nicht behandelt, hast du das ein Leben lang. Das ist furchtbar. Es gibt Leute, die Schmerzen haben an den Armen, die sie im Vietnamkrieg verloren haben, zum Beispiel. Oder?
Mhm. Und wie muss man da dagegen angehen?
Es ist einfach eine ganz sorgfältige Behandlung von immer wieder Schmerzbildungen mit Schmerzmitteln langsam angehen, das Ertasten und, also weißt du, ganz, ich meine, ich bin 3 Monate in diesem Spital gewesen. Mhm.
Und wie bist denn du mit dem psychisch umgegangen, wo du das realisiert hast? Oder in welcher Kadenz hast denn du realisiert, was das überhaupt für dich bedeutet?
Also es hat, ich glaube, es hat 1,5 Monate gebraucht, bis ich überhaupt etwas gefühlt habe, weil sie dann haben sie die Schmerzmittel ausgeschlichen. Weißt du, dann bist du so zu. Und dann, also ich meine, auf das Stück über der Haut, das war wirklich an einem Abend, wo ich auf dem Laptop habe ich einen Doc-Film gesehen über die Band. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, ich kann nicht mal ein Instrument spielen, Gitarre, Saxophon und Flöte, ich kann nicht mal ein Instrument heben. Und dann ist irgendwie, dann habe ich die ganze Nacht durchgeflint. Dann ist mir wirklich das bewusst geworden, weißt du, der Verlust. Also ich habe plötzlich gemerkt, ich kann meine Hand nehmen, die bin ich nie mehr zurückbekommen. Und ich habe es nicht nur gesehen, sondern auch gespürt.
Mhm. Und das hat wie lange gedauert, wo du dann, also 3 Monate im Spital und anschliessend?
Ja, 3 Wochen in der Reha. Und dann, ich habe vor 2 Jahren den Unfall gehabt. Und ich, weißt, ironischerweise würde ich sagen, erst schreiben von diesem Artikel war für mich eine Verarbeitung gewesen.
Mhm.
Ich muss über alles schreiben, um es zu verarbeiten. So bin ich halt.
Aber hat es da auch Hemmungen gegeben, die du gehabt hast, um zu sagen, du mich auf die Art und Weise öffentlich noch
präsentieren? Nein, komischerweise nicht, weil das Tolle war, meine Kollegen vom Magazin, ich habe denen ganz früh gesagt, ich würde gerne etwas darüber schreiben. Und dann haben sie sofort gesagt, mach das und so. Und ich habe, weißt, ich habe in diesen 2 Jahren immer an diesem Artikel wieder geschrieben. Und dann hat mir einfach, ich habe nie das Gefühl gehabt.
Also du hast das sehr bildhaft beschrieben, was das bedeutet, wenn man nur noch Finger an einer Hand hat. Erzähl mal, im Alltag.
Ja, also ich meine, die Spitex muss kommen, um mein Bett zu wechseln. Roger, das kann ich nicht allein, oder? Und das andere lernst. Weißt du, Menschen sind unglaublich.
Aber wie kann man die Schuhe binden mit einer Hand?
Man bindet sie nicht, man kauft Gummizug.
Ja, aber eben, das hast du nicht mehr können machen.
Nein, das kann ich immer noch nicht.
Reissverschluss schliessen?
Geht sehr lang.
Ja?
Ja, oder Knöpfli, Hemmli zu Knöpfen. Das geht dann lang, du. Ja. Das wird so ein meditativer Akt.
Ja. Brot schneiden.
Brotschneiden ist auch ganz heikel. Fleisch schneiden, Brotschneiden, Hautschneiden, Kochen ist ein Albtraum.
Aber bist denn du alleine zuhause?
Ja. Nein, ja, ich lebe alleine. Ja.
Ah, wir haben überhaupt noch nie über dein Berufsleben geredet. Kleine Klammern. Hast du je in einer Beziehung gelebt?
Ich bin in einer Beziehung.
Bist du mal verheiratet gewesen?
Nein,
als Kind?
Nein, auch nicht leider.
Nicht?
Fehler, großer Fehler.
Großer Fehler?
Ja, großer Fehler.
Aber was ist gescheitert?
Es ist an der Beziehung, es hat es einfach nie gegeben. Aber ich habe mit Frauen zusammen, die Kinder hatten. Insofern,
Aber jetzt in dieser Lebensphase, hast du das Gefühl, wäre alles viel leichter gewesen jetzt mit dieser Behinderung, die du da
Nein,
hast?
Nein, nicht mit dem. Es wird viel leichter mit dem Alter werden. Das weißt du viel besser als ich. Ich glaube, man altert viel besser mit Kind.
Ja?
Ja, ich bin sicher, dass du das bestätigen kannst. Du hast ja ganz tolle Kinder. Und die halten dich wach, oder?
Absolut. Also gut, du hast das also unter erschwerten Bedingungen oder musst du das jetzt noch unter erschwerten Bedingungen erleben oder das Leben führen? Was kannst du denn heute noch nicht so richtig gut machen?
Also etwas, was immer noch schwierig ist, das, was mir am liebsten ist, nämlich das Schreiben. Also ich vertippe mich noch wahnsinnig. Ich schreibe mit 6 Fingern jetzt. Finger von der rechten Hand, da habe ich das 10-Fingersystem. Ja. Und mit der linken Hand kann ich die Finger so biegen, dass sie eine Taste bedienen. Aber das Problem ist, weißt, eine Hand kann sehr subtil und fein tippen. Eine Prothese hackt. Das heisst, dann schreibt es 4-mal E oder R oder W. Und dann muss ich immer wieder korrigieren. Also das Schreiben ist noch sehr schwierig im Moment.
Also, und du bist auch in der Reha gewesen, und dann bist du unter vielen Leuten gewesen, die ähnlich auch behindert waren. Wie sind dort deine Erlebnisse gewesen?
Das ist eine unglaublich tolle Erfahrung gewesen. Weißt, wenn alle eine Ecke abhaben, wird das normal.
Und eine Ecke ab? Hast du das Gefühl gehabt, du hast eine Ecke ab?
Ja, natürlich. Natürlich hast du eine Ecke ab.
Nein, du hast den Finger ab, nicht eine Ecke ab.
Ja, es ist metaphorisch falsch. Du hast recht, das ist eigentlich, muss ich nicht sagen. Du hast recht.
Ja.
Aber weißt, alle haben etwas. Ja. Ich habe Leute gesehen nach schweren Töpfunfällen, schwersten. Ich habe einen ganz fröhlichen Italiener kennengelernt am Tisch und ist da davor geholt und habe gemerkt, der hat keine Beine mehr. Das sitzt auf seinen Hüften. Eine wunderschöne junge Frau, Mitte 20, ohne Beine. Stell dir das mal vor. Ich meine, ich bin 66. Ich bin ein alter Mann, dann meinst du nicht mehr so schlimm, oder?
Ja.
Nein, es ist nicht mehr schlimm, aber ich denke, ich habe die Jungen
jetzt gesehen. Jetzt kommen die Altersbeschwerden vielleicht noch dazu.
Danke, Roger.
Nein, ich komme dir noch ein bisschen Mut zu machen. Ja, ist gut. Aber dann hast du irgendwie dann mal das Ziel gehabt, Prothesen überzukommen.
Das habe ich von Anfang an nicht gewusst, weil erst einmal brauche ich sie und zweitens mal, weißt du, es ist so wichtig, dass du der Stumpf nicht siehst. Weil das ist das Beschissenste. Das sieht so schrecklich aus. Und die Prothese jetzt fühle ich mich viel besser.
Seit und nimmst du immer da? Oder nimmst du
ab? Ich muss jetzt Nacht abnehmen.
Ja.
Und dann wird es mir immer, wenn ich den Stumpf sehe, überfallen mir wieder Depression. Das ist furchtbar.
Okay, also machen wir zwischen der Musik und wollen vielleicht da noch ein bisschen mehr hören. Was ist der nächste Musiktitel?
«I Will Survive» von Gloria Gaynor. Und das war so ein Mutmachstück im AIDS von den 80er Jahren. Also wirklich, dann haben ja viele Schwule haben das gesungen, oder? Und ich bin zwar nicht schwul, aber ich kann verstehen, wie sich das Gefühl ist, ich werde überleben, es geht weiter. Und darum ist es ein super Song.
Und genau, und dass man das eben auch allein kann machen. Und man sagt sogar, genau. «You're not welcome anymore», heisst das. Das habe ich auch in einer Lebensphase erlebt. Ohne auf das jetzt wieder weiter eingehen. Jean-Martin Büttner, der etwas erlebt hat, wo man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und er hat jetzt beschrieben, wie er damit umgegangen ist, der ganze Effekt, der das ausgelöst hat, nachher. Aber wie es passiert ist, ist ziemlich unpräzise. Du hast es vorher vorgelesen. Ich will noch mal drauf gehen, weil die Sprache ist ja für dich das Wichtigste. Es passierte nachts um zwei, nicht meine beste Zeit, und nüchtern war ich auch nicht. Ich glaube, mich zu erinnern. Was heisst es das? Ich glaube, mich zu erinnern.
Ich glaube, mich zu erinnern, weil ich damals nicht nüchtern war und nicht ganz nüchtern.
Aber nicht ganz nüchtern.
Nein, also. Weißt du, Luc Roger, es ist, ich muss deshalb so vage sein, weil wie ist es zu erklären, dass ich meine Hand verbrühe und am anderen Tag oder zwei Tage später meine Hand amputiert wird? Eine Verbrühung gelangt nicht. Und ich kann mir das nur so erklären, dass ich durch das, die 5 Liter heißem Wasser über der Hand, habe ich das Bewusstsein verloren und bin dann einfach quasi nicht mehr wach geworden. Und wenn ich damals in Notfall gegangen wäre, wäre meine Hand noch da.
Eben, weil wenn so etwas passiert, auch wenn man kurz ins Bewusstsein verliert, der Schmerz ist doch so gross, dass man dann etwas muss machen. Und darum eben, dass mir beim Kochen ein Topf mit brühendem Wasser aus der rechten Hand glitt und sich das Wasser auf die linke ergoss. Dann muss ich das Bewusstsein verloren haben. Das tönt für mich nicht ganz nachvollziehbar, weil ich habe mir auch schon etwas verbrannt und dann ist das so stark, dass man nicht stundenlang weg ist.
Schau, ich kann nur sagen, ich war damals sehr in einem schlechten Zustand gewesen, physisch, psychisch, und ich glaube, das alles hat dazu geführt, wenn ich dort absolut klar im Kopf gewesen wäre, wäre ich in Notfall, wäre das nicht passiert. Es ist eine Kombination von Faktoren. Wenn ich vage bin, ist, will ich mich nur zum Teil erinnern.
Also jetzt die heikelste Frage in dieser Sendung. Ist es nicht auch eine Selbstverstümmelung gewesen, möglicherweise?
Nein.
Dass du da in deinem Wahn, vielleicht als Josh oder als einer, der da gescheitert ist oder was weiß ich, dass eigentlich dich selber verstümmelt hast?
Nein.
Weil es wichtig, also so, der Ablauf, so, ich habe noch nie so etwas Ähnliches gehört.
Ja, ich weiß, aber das ist, ich meine, es ist schön, dass du dich als Psychologe versuchst. Aber
nein,
ist,
nicht als Psychologe, ich versuche es nach, ich bin nicht Psychologe.
Nein, aber nein, man merkt es. Aber ja, das, look, es ist absolut, da müsste es ja, ich meine, ich sage ja nicht, dass ich nicht weiß, was selbst das heisst. Aber ich habe eigentlich überhaupt keinen Anlass gehabt. Weißt, es ist mir nicht irgendwie so schlecht gegangen.
Du hast es gerade vorher gesagt, es ist sehr schlecht gegangen.
Ja, nein, ich meine nicht so schlecht, dass ich mich freiwillig verstümmelt. Also du implizierst ja, dass es eine Absicht ist.
Vielleicht in einer, einfach irgendwie in einer Realitätsverlustsituation, dass man etwas Unsinniges macht.
Nein. Ich bin nicht psychotisch gewesen. Ich bin einfach schlecht zu sein, physisch. Aber ich habe nicht quasi unbewusst mich verstümmelt. Also ganz sicher.
Aber hast du denn mal recherchiert? Gibt es ähnliche solche Fälle, wo da stundenlang einfach nichts passiert, nachdem man sich etwas so Starkes antut, nämlich sich verbrüht auf die schlimmste Art und Weise?
Ich kann mir das nur erklären aus der Kombination von Faktoren, von Alkohol, von physischer Schwäche und dann das Bewusstsein verloren haben und dann einfach wirklich nie so K.O. gewesen und am anderen Morgen ist es Spock gewesen. Mhm. So habe ich es in Erinnerung. Und darum ist es eben vage. Der Text, da willst du mir recht geben, versucht ja sehr genau zu sein sonst.
Sonst eben genau, aber der entscheidende Moment, der ist so unklar. Klar, wie nur irgendwie.
Ja, ich weiß, ich bin auch unklar, ich weiß es selber nicht.
Am anderen Morgen war die Hand rot angelaufen und brannte wie in Flammen. Meine Nachbarin hörte mich schreien und kam herunter und rief das Taxi zum Notfall. Das ist also irgendwie in dieser Kandern zu dem Ablauf nicht ganz ersichtlich, dass plötzlich anfangen zu schreien.
Ja.
Wie stundenlang bewusstlos gewesen?
Ich kann es nicht anders erklären. Ich kann mich erinnern, als ich aufgewacht bin, war es Tag. Und das passiert jetzt nach dem Morgen. Um zwei, irgendwas muss in diesen Stunden passiert sein. Aber Roger, eigentlich würde ich sagen, dass ich das unbewusst absichtlich gemacht habe, das ist no fucking
way. Okay, ich habe die Frage müssen stellen, weil ich habe Job. Oder vielleicht andere haben sich die Frage gestellt. Du hast ja viele Reaktionen gehabt auf diesen Artikel, glaube ich. Ungewöhnlich viele Reaktionen.
Unglaublich
ist das
viel.
Auch hier und da mal erwähnt worden?
Also ein paar Leute haben auf den Zusammenhang hingewiesen zwischen Alkohol und der Verletzung, aber sonst haben vor allem die Leute darauf reagiert, also einfach über die Beschreibung und was das heisst und wie schlimm das muss sein. Also ich weiß, wie ich das bewältigt habe. So, aber
Also es ist natürlich berührend, es ist natürlich außergewöhnlich, auch wie du es geschrieben hast, auch wie du das verbunden hast mit der ganzen Musikwelt, wo du drin bist, deine Hand mit der Hand von Michael Jackson und so weiter.
Handschuhe von Michael Jackson.
Handschuhe, ja, also die Hand im Handschuhe von Michael Jackson, da fühlst du dich ja nicht unbedingt eine Ähnlichkeit oder...
Nein, weiss Gott. Ich habe gerade gestern auf Netflix die Dokumentation gesehen über den Prozess gegen seine Pädophilie, wo er wird am Schluss freigesprochen. Aber allen im Saal ist klar, dass er wirklich die Buben missbraucht hat. Nein, die Stelle, die du erwähnst, wo ich die Hand gesehen habe, ist mir das erste eingefallen, the sound of one glove clapping. Und das war ein Satz vom Rolling Stone Magazine gewesen, der Klang einer einklatschigen Handschuh. Das ist ein Nachspiel von Michael Jackson. Und ich habe mich dann gefragt, warum fällt mir das erst sein? Mhm. Also das ist völlig absurd. Und eine Freundin von mir hat gesagt, das ist dein Witzereflex, mit dem du schreckliche Sachen verarbeitest.
Etwas anderes hat mich auch noch irritiert. Du sagst, du hast dann die Einhandprothesen bekommen. Die sei 7'000 Franken teuer gewesen. Eine elektrische wäre 10-mal teurer gewesen, aber die hat man an einem älteren Herr wie dir nicht geben wollen.
Ja.
Ist das so gewesen?
Ja.
Haben Sie das so begründet?
Nein, das hat mir mein Prothesenmann in Pellicon noch ganz einen coolen Geist. Er hat gesagt, los, Herr Büttner, das hat gar keinen Sinn. Tun Sie von dir sich bewerben, weil das sind die anderen, kommen Sie nicht rüber.
Mhm.
Und ich habe das von Nacht noch verstanden. Ich bin 66.
Aber hättest denn du hast ja, glaube ich, in deinen guten Zeiten sehr viel oder gut verdient? Oder hast du auch viele Freunde, dass die das irgendwie gesagt haben, das bringen wir zusammen, das Geld?
Schau, ich bin gar nicht, ich habe gar nicht gedacht, will ich wirklich eine Prothese haben mit einer Batteriepack auf dem Arm? Und weißt, ich habe von Anfang gefunden, ich will eine Prothese, die cool aussieht. Wie du siehst, ich will eine, die man sieht. Ich will eine, die Terminator-mässig
aussieht. Wie würdest du? Terminator?
Ja.
Ah, du, jetzt bist also Michael Jackson, jetzt bist du schon beim Schwarzenegger.
Ich bin total ein Fan von Arnold Schwarzenegger. Sag dir warum. Ich finde, er ist ein unglaublich witziger Guy. Und er ist jemand mit einer grossen Selbstironie. Und er hat unglaublich geschafft. Er ist der Sohn von einem österreichischen Nazi gewesen. Ist einer der besten Gouverneure von Kalifornien geworden. Hey, mach das einmal.
Genau, und zwischen ihnen noch ein paar Mal Mr. Universe oder was
auch immer. Ja, aber er hat auch einen lustigen Film gemacht.
Ich habe die Bio gesehen über ihn.
Ist das ist super. Ja. Das ist doch grossartig.
Ja, nein, das ist ja aussehen gut. Also, wie stellst du dir jetzt das vor, deine nächsten Jahre? Hast du das Gefühl, ich kann da noch eine Verbesserung kommen, jetzt eben beim Schreiben? Weil eben 24'000 Zeichen mit 6 Fingern, das ist also schon fast eine grosse Leistung.
Also Lukas, ich schreibe jeden Tag einen Artikel, schreibe an einem Musikbuch, das nächste Buch schon geplant. Also,
ein Musikbuch, weil erstaunlicherweise hast du, glaube ich, nach der Diss, eben der 700 Zeitungen, nur ein Buch geschrieben. Habe ich gedacht, das ist ein bisschen wenig, oder?
Ja, aber weißt, ich habe 6'000 Artikel geschrieben.
Eben. Also, aber man entscheidet sich immer für die Kurzform oder die Langform. Du hast dich immer für kurz entschieden.
Aber weißt du, das passt zu meinem manischen Charakter. Ich habe immer etwas interessant gefunden, ich darüber schreiben. Und nicht zuletzt über dich. Aber jetzt bin ich älter und jetzt schreibe ich das Musikbuch, wo ich 45 Jahre Musikberichterstattung zurückschaue. Nachher schreibe ich ein Buch über ein anderes Thema. Also,
aber jetzt, wie geht das Tempo beim Schreiben jetzt?
Es ist langsam, aber stetig.
Langsam, aber stetig. Okay, und die Zukunft des Journalismus, eben die siehst du eher in der Düster.
Ja, aber weißt du, einer der Gründe, warum ich jetzt etwas brauche in meinen Texten, die ich sonst nie brauche, dann mit dich form. Das ist unsere Antwort an die künstliche Intelligenz. Es wird nicht mehr wundern, wie du das siehst.
Ja.
Die künstliche Intelligenz wird die alle arbeitslos machen, aber ich finde die künstliche Intelligenz, also zumindest subaltern, ich finde sie kalt. Ich finde die Texte, die jetzt produziert werden, finde ich kalt und unpersönlich.
Ich finde sie zum Teil noch erstaunlich gut. Und das ist erst der Anfang.
Wir sind im Lego-Zeitalter von der künstlichen Intelligenz. Das sehe ich auch so.
Cool. Und du kannst ja fängst überall veröffentlichen, von der Weltwoche, über Tagesanzeiger bis NZZ. Alle wollen bündeln.
Die Zeit, die Republik, ja.
Ja?
Ja, das ist schon gut zu sagen.
Okay, nein, weil du bist natürlich rausgegangen. Was würdest du denn noch sagen? Fast letzte Frage.
Ja, bitte.
Welche sind so die besten Schreiber heute im Journalismus, die du erkennst?
Ich bin Angelsachs, ja. Roger, wie du.
Bleiben wir in der Schweiz.
In der Schweiz. Ich bin natürlich befangen, weil ich jetzt viel von der NZZ schreibe, aber ich finde meine Kollegen von der Kultur, Teil von der NZZ schreibe, sehr gut. Mein Freund David Ziegner, Marion Löndorf, die England-Korrespondenten sind sehr gut. Ich finde Christoph Münger vom Tagi finde ich exzellent. Ich finde Michael Krogerus sehr gut vom Magazin. Florian Keller in der WOZ finde ich sehr gut. Es gibt sehr viele sehr gute Kollegen und Kolleginnen.
Also, etwas Versöhnliches noch zum Schluss. Ist das gewesen?
Ah, warte, ich habe noch vergessen. Genau. Meine Kollegin Birgit Schmidt von der NZZ finde ich auch sehr gut.
Gut, also das ist immer das Peinlichste, wenn man auch bei der Oscar-Verleihung den Namen vom Wichtigsten vergisst, oder? Also das wäre jetzt eben dein Oscar-Moment gewesen.
Genau.
Danke vielmals. Letzter Titel, was kommt als letztes?
Oh, jetzt muss ich gerade... Ja, genau, das ist ja interessant. Ein Stück von Leonard Cohen. Und der Leonard Cohen sagt einen Satz, den alle Leute wiederholen. There's a crack in everything, and that's how the light gets in. Und das hat sogar der Nationalrat Pfister hat das wiederholt.
Das heisst also, wenn es nicht ein Spalt hätte in etwas, dann käme das Licht nicht durch.
Nein, umgekehrt, der Spalt ist so da, dass es das Licht,
durchkommt.
Das ist eine sehr schöne Metapher. Aber ich glaube, leider hat der Nationalrat Fischer das Fall verstanden. Er hat das verstanden, das Licht von der Aufklärung. Und ich weiss, Thomas ist Leonard Cohen, auf Kokain, Alkohol und leerem Sex komplett deprimiert vom Fernsehen gesehen. Und das war ein Verzweiflungssatz, nicht ein erleuchteter.
Mhm. Also Leonard Cohen, ich habe sein letztes Konzert auch in Zürich gesehen.
Super
großartig.
Großartig.
Also da hat man nicht das Gefühl, stirbt dann kurz darauf, aber der war noch so präsent gewesen, körperlich, stimmlich etc.
Ja, und der hat auch noch super ausgesehen, Roger.
Unglaublich!
Das ist ein Skandal.
Ein Skandal.
Mit seinem Anzug, nein, es ist ein Skandal.
Ja. Also, Jean-Martin Büttner, danke vielmals. Das ist der Doppelpunkt, dein nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Nächste Woche reden wir, falls nicht etwas ganz Dramatisches passiert, über eine andere Sache, fast so wichtig wie Musik, nämlich über Fußball. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Ring the bells, it still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. birds they sang at the break of day. Start again, I heard them say, do not dwell on what has passed away. Yet to be, yeah, the war they will be fought again. The holy dove she will be caught again, bought and sold and bought again. The holy dove is never free. The bell that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. That's how the light gets in. For signs, and the signs were sent. The birth delayed, the marriage spent, the widowhood of every government. Those were the signs for all to see. I can't run no more with that lawless crowd, while the killers in high places say their prayers out loud. Ah, but they have summoned up a thundercloud, and they're gonna hear from me. They're gonna hear from me. Ring the bell that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Can add up the parts, you won't have the sum. You can strike up the march on your little broken drum. Every heart to love will come, but like a refugee, ring the bell that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. That's how the light gets in.
Show von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.